Werbung.
Und jetzt ein wenig Werbung.
Ich war ja vor ein paar Wochen in Japan im Urlaub und ich hätte es nicht gedacht, aber ich hatte so einen Struggle mit dem Internet da. Ich habe mir eine eSIM vorher bestellt und wollte die dann in Japan aktivieren. Und ich habe drei Tage lang bin ich durch Tokio gelaufen, ohne mobile Daten, ohne Internet. So, ich konnte nicht alleine rumlaufen, ich wäre verloren gegangen, weil ich die Straßenschilder da ja auch nicht lesen kann. Und es ging einfach nicht. Ich habe das gekauft und wollte das aktivieren und es hat nicht funktioniert. Und dann bin ich mit dem Kundenservice und dann hatten die aber nur so ein Chatbot, wo eigentlich keine Person dran saß. Und ich glaube, ich habe in Summe irgendwie 8 Stunden investiert, bis diese blöde eSIM endlich aktiviert war und funktioniert hat. Ich bin ausgeflippt.
Ey, fühle ich zu 1000%. Es ist so, so nervig, wenn das Internet nicht funktioniert. Wir waren ja, als ich und mein Mann uns verlobt haben, waren wir auf einem Kreuzfahrtschiff in Richtung Nordkap unterwegs. Und es war mega, mega schön dort, aber das Internet an Bord war so übertrieben teuer und dazu auch noch irgendwie ziemlich schlecht, dass du dich immer nur ganz kurz getraut hast, das Internet anzumachen, weil es halt so schnell weg war und so teuer war. Ich glaube, es waren irgendwie 90 Euro und dann war es in 2 Tagen weg. Und so mitten im Ozean hat man halt normalerweise sonst gar keinen Empfang.
Boah, wie nice wäre es gewesen, wenn wir damals einfach schon Sally gehabt hätten. Und ich vor ein paar Wochen auch schon. Für diejenigen von euch, die es noch nicht kennen, das ist ein eSIM-Service von den Machern von NordVPN. Man kann sich einfach die App runterladen, wählt ein Datenpaket für über 200 Reiseziele aus und dann hast du einfach Internet. Kein teures Roaming, keine versteckten Kosten.
Und es funktioniert einfach auch mitten im Ozean. Sobald das Schiff mehr als 12 Seemeilen von der Küste entfernt ist, aktiviert sich einfach das Datenpaket automatisch. Leute, wo wart ihr, als ich euch brauchte?
Also, macht nicht den gleichen Fehler wie Maxi und ich. Ihr könnt euch nämlich jetzt die Saily-App herunterladen. Den Link dazu packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Der ist saily.com/blackbox. Da könnt ihr direkt loslegen und euch euer Datenpaket sichern.
Mit unserem Code BLACKBOX kriegt ihr außerdem 15% Rabatt. Perfekt für eure nächste Reise, egal ob Kreuzfahrt, Städtetrip oder Strandurlaub. Saily regelt das Internet für euch.
Werbung Ende.
Werbung Ende.
Corey bringt Eric ein Sandwich. Er nimmt einen Bissen und bekommt kurz darauf einen Ausschlag und starke gesundheitliche Beschwerden. Er hat Schwierigkeiten zu atmen, benutzt eine Adrenalinspritze, die eigentlich für einen seiner Söhne vorgesehen ist, und nimmt ein Medikament gegen allergische Reaktionen. Danach fällt er in einen tiefen Schlaf.
Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein Psychologie-Podcast über die Extreme des Menschseins. Ich bin Babsi.
Und ich bin Maxi. Als Psychologinnen tauchen wir mit euch ein in die Abgründe der menschlichen Psyche. Wir sprechen über wahre Verbrechen, verbotene Gedanken, psychische Ausnahmezustände und die Schattenseiten, die jeder von uns in sich trägt.
Traust du dich, in die dunkelsten Ecken des Menschseins zu blicken? Dann bist du hier genau richtig.
Hallo und willkommen zurück zu Blackbox, einer neuen Folge. Heute haben wir ein Thema dabei, über das wir, glaube ich, schon vor Ewigkeiten schon mal in der Art gesprochen haben. Wir haben heute mal wieder einen Fall dabei, wo eine Frau die Täterin ist und uns beide ehrlich gesagt total überrascht hat, so in dem Sinne die Art und Weise, wie sie vorgegangen ist und auch das Motiv, warum sie getötet hat. Das heißt, ihr könnt euch freuen auf ein bisschen Täterprofil, ein bisschen auch Nachtatverhalten. Und ja, wir schauen uns da mal die Psychologie der Extreme an.
Bevor wir mit der heutigen Folge starten, muss ich mich für jegliche Form von möglicherweise übrig bleibenden Erkältungsgeräuschen entschuldigen. Ich klinge heute so ein bisschen wie Maxi, wenn sie sagt, sie hat ganz dolle Allergie. Mit dem Unterschied, dass ich nicht Allergie habe, sondern wir es 7.30 Uhr morgens haben und ich bin etwas krank. Also bitte verzeiht, wenn ich heute etwas weniger spreche und vielleicht der ein oder andere Schniefer nicht rausgeschnitten wurde. Wir geben unser Bestes.
Ich finde, du hörst dich ganz, ganz goldig an. Du hörst dich an, als würdest du für dein Life. Du hörst dich an, als wärst du so fighting for your life.
Es freut mich, dass sich das so amüsiert.
Ich glaube, mein Hauptgedanke dabei ist, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir aufnehmen und es bin nicht ich, die sagen muss, hey, ich muss niefen und ich höre mich an, als wäre ich erkältet.
Ich glaube, das ist auch wirklich so.
Ich glaube auch.
Ich glaube, ich habe noch nie erkältet diesen Podcast aufgenommen, weil ich immer Glück hatte und nur drumherum krank war, wenn überhaupt. Und ich halt an sich auch relativ wenig krank bin und nie Allergie habe, deswegen. Ja, aber heute habe ich Pech, Freunde, und da müssen wir jetzt leider alle zusammen durch.
Ich denke, wir schaffen das.
Ja.
Bevor wir jetzt in den Fall reinstarten, direkt ohne weiter darum rumzuquatschen und Babsis Stimme noch weiter zu belasten, einmal noch kurz der Hinweis, wie immer findet ihr unsere Outtakes, und ich glaube, die könnten heute wirklich hilarious sein, am Ende der Folge. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dran, um die nicht zu verpassen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt ohne weitere Umschweife rein in den Fall und beschäftigen uns danach mit dem psychologischen Warum. Es gibt Häuser, die von außen aussehen, als könne in ihnen nichts Schlimmes geschehen. Häuser mit breiten Auffahrten, hellen Fenstern und ordentlich gemähten Rasenflächen, vor denen große Autos stehen und hinter deren Türen Kinder ihre Schuhe in den Flur werfen. Das Haus der Familie Richens liegt in Camas, einer kleinen Stadt im US-Bundesstaat Utah, nur wenige Kilometer von Park City entfernt. Über dem Ort erheben sich Berge, deren Gipfel im Winter weiß sind und in der Nacht mit dem Himmel verschmelzen. Hier leben Eric und Corey Richens mit ihren drei Söhnen. Eric arbeitet als Maurer und führt mit einem Geschäftspartner ein Unternehmen. Corey ist Immobilienmaklerin. Sie kauft Häuser, lässt sie renovieren und verkauft sie weiter. Sie wirkt auf andere ehrgeizig, risikobereit und erfolgreich. Auf den ersten Blick besitzen die Richens alles, was zu einem gelungenen amerikanischen Leben gehört. Drei Kinder, ein großes Zuhause, Geschäfte und Pläne für eine Zukunft, die immer noch größer werden soll. Doch die glänzende Oberfläche ihres Lebens wird mit jedem Jahr brüchiger. Dahinter entstehen Schulden, heimliche Kontobewegungen, gefälschte Dokumente und ein Geflecht aus falschen Entscheidungen. Bevor Eric und Corey im Jahr 2013 heiraten, schließen sie einen Ehevertrag. Beide verzichten darin in größten Teilen auf Ansprüche am gegenwärtigen und zukünftigen Vermögen des jeweils anderen. Corey hat deshalb während der Ehe keinen automatischen Zugriff auf Erics Häuser, sein Unternehmen oder sein sonstiges Eigentum. Eine Ausnahme gilt für den Fall seines Todes. Im Jahr 2019 beginnt Corey ein neues Unternehmen. Sie kauft Häuser, baut diese um und verkauft sie dann mit Gewinn weiter. Ihr erstes Objekt liegt in Heber City und wird ein voller Erfolg. Schon kurz darauf folgen weitere. Finanziert werden die Immobilien zum Teil durch sogenannte Hard-Money-Kredite, kurzfristige Darlehen privater Geldgeber, die hohe Zinsen verlangen und durch die gekauften Häuser abgesichert werden. Das Geschäftsmodell kann funktionieren, solange ein Objekt schnell fertiggestellt und weiterverkauft wird. Es wird gefährlich, sobald Renovierungen teurer werden, Verkäufe sich verzögern oder neue Kredite benötigt werden, um alte zurückzuzahlen. Corey geht immer größere Risiken ein. Bereits im März 2019 nutzt sie nach Darstellung der Staatsanwaltschaft eine gefälschte Vollmacht, um auf ein Haus, das Eric bereits vor der Ehe gehört, eine Kreditlinie über $250.000 aufzunehmen. Sie schöpft den gesamten Betrag aus, obwohl sie nach dem Ehevertrag keinen Anspruch auf die Immobilie hat. Ab Juni desselben Jahres zweigt sie zudem Gelder ab, die aus Erics Unternehmen kommen und für vierteljährliche Steuerzahlungen vorgesehen sind. Gegenüber den Buchhaltern erklärt sie schriftlich, das Geld sei an die Steuerbehörden überwiesen worden. Tatsächlich bleiben die Zahlungen aber aus. Über die nächsten Jahre wachsen die heimlichen Belastungen weiter. Corey verwendet Erics Kreditkarten und häuft dort bis September 2020 mehr als $30.000 an. Außerdem nimmt sie nach Angaben der Staatsanwaltschaft mindestens $100.000 von seinen Bankkonten. Im September 2020 entdeckt Eric die Kreditlinie auf seinem Haus, die unbezahlten Steuern, die Kreditkartenschulden und das verschwundene Geld.
Fassungslos konfrontiert er seine Frau, die verspricht, ihm alles zurückzuzahlen. Doch Erics Vertrauen ist gebrochen. Er beginnt, sich juristisch abzusichern, spricht mit einem Scheidungsanwalt und mit einer Anwältin für Nachlassplanung. Im Oktober 2020 verändert er seine Regelungen für den Fall seines Todes. Er überträgt sein Vermögen in einem Trust und bestimmt seine Schwester Katie zur Treuhänderin. Das Geld soll in erster Linie den drei minderjährigen Söhnen zugutekommen. Corey erfährt davon zunächst nichts. Sie glaubt weiterhin, dass sie Erics Vermögen erben wird, sollte ihm je etwas passieren. Gleichzeitig läuft ihr Immobiliengeschäft weiter. Sie kauft mehr Häuser, nimmt neue Kredite auf und muss mittlerweile täglich hohe Summen bezahlen, um ihre Schulden zu bedienen. Ende des Jahres 2021 lasten auf ihren Immobilien Sicherheiten in Höhe von mehr als 6,2 Millionen Dollar. Am 30. Dezember ist ihr Geschäftskonto mit 22.520 Dollar im Minus. Sie bezahlt teilweise tausende Dollar pro Tag an Kreditgeber und zusätzlich hunderte Dollar täglich an Überziehungsgebühren. Was nach außen wie Wachstum aussieht, ist inzwischen ein Kreislauf, in dem immer neues Geld benötigt wird, um bereits bestehende Verpflichtungen zu erfüllen. Freunde und Bekannte erleben Corey trotzdem als erfolgreiche Immobilienunternehmerin. Die Fassade bleibt bestehen, aber dahinter hat sich das Immobilienunternehmen längst in eine Abwärtsspirale verwandelt. Zum Jahreswechsel 2021 auf 2022 geraten auch Erics Lebensversicherungen in den Mittelpunkt. Vor 2022 bestehen mindestens 6 Policen auf seinen Namen. Eine Lebensversicherung über 1 Million Dollar begünstigt seinen Geschäftspartner. Eine weitere über 500.000 Dollar soll in Erics Trust fließen. Bei mindestens 4 weiteren Policen über 250.000, 1 Million, 100.000 und 347.000 Dollar ist Corey als Begünstigter eingetragen. Am 1. Januar 2022 versucht sie bei der Versicherung über 1 Million Dollar heimlich den Geschäftspartner durch sich selbst zu ersetzen. Eric wird über die Änderung informiert, sodass der ursprünglich Begünstigte bestehen bleibt. Ende Januar beantragt Corey bei einer Kreditgenossenschaft eine weitere Risikolebensversicherung über 100.000 Dollar. Unter dem Antrag steht Erics Unterschrift. Die Staatsanwaltschaft geht später davon aus, dass Corey sie selbst dort angebracht hat. Die Versicherung tritt am 4. Februar 2022 in Kraft. Wieder ist Corey die Begünstigte. Was Eric nicht weiß: Im Februar 2022 führt Corey bereits seit Jahren eine Beziehung mit einem anderen Mann, Robert Josh Grossman. Sie schreibt ihm, dass sie eine gemeinsame Zukunft mit ihm möchte, dass er die Liebe ihres Lebens sei und sie sich wünscht, Eric würde einfach verschwinden. Grossman glaubt ihr und führt über Jahre eine heimliche Beziehung, die von starken Gefühlen und Konflikten geprägt ist. Gleichzeitig scheint sich ihre Ehe mit Eric weiter aufzulösen. Da Eric inzwischen einen Teil ihrer finanziellen Geheimnisse kennt, hat er bereits Anwälte konsultiert und sein Vermögen neu geordnet. Er kann sich nun gegen weitere Immobiliengeschäfte stellen und Corey den Zugriff auf Geld verwehren. Damit bringt er sich das erste Mal in eine andere Position als ausschließlich Coreys Ehemann und Vater ihrer Kinder. Er ist der Mensch, der zwischen ihr und dem Leben steht, das sie sich vorstellt. Anfang Februar 2022 sucht Corey im Internet nach starken Schmerzmitteln. Über Carmen Lorber, eine Bekannte von ihr, erhält sie zunächst Hydrocodon. Später fragt sie die Bekannte ausdrücklich nach Fentanyl. Am 5. Februar schreibt Carmen einer weiteren Bekannten über Facebook, sie habe eine Frage, wolle sie aber nicht über die Plattform stellen. Die Bekannte vermittelt ihr die Nummer eines Dealers. Am folgenden Tag fährt sie zu einer Maverick-Tankstelle in Draper und kauft dort 15 bis 30 kleine, runde, hellgrün-blaue Tabletten, die sie für Fentanyl hält. Danach übergibt sie die Pillen Corey in der Einfahrt ihres Hauses in Heber City. 3 Tage später ist Valentinstag. Corey bringt Eric ein Sandwich. Er nimmt einen Bissen und bekommt kurz darauf einen Ausschlag und starke gesundheitliche Beschwerden. Er hat Schwierigkeiten zu atmen, benutzt eine Adrenalinspritze, die eigentlich für einen seiner Söhne vorgesehen ist, und nimmt ein Medikament gegen allergische Reaktionen. Danach fällt er in einen tiefen Schlaf. Als er wieder zu sich kommt, ruft er Freunde an und sagt ihnen, er glaubt, seine Frau habe versucht, ihn zu vergiften. Es ist ein Satz, der jede Ehe sofort beenden könnte. Doch Eric bleibt zunächst im gemeinsamen Haus. Vielleicht fehlt ihm ein Beweis, vielleicht erscheint ihm der Gedanke selbst zu ungeheuerlich. Vielleicht glaubt er auch, seine Kinder schützen zu müssen oder die Situation noch kontrollieren zu können. Sicher ist nur, mehrere Menschen wissen nun, dass Eric Angst vor seiner Frau hat und dass er sie verdächtigt, ihn zu vergiften. Nach dem gescheiterten Versuch sucht Corey Ende Februar nach stärkerem Fentanyl. Am 25. Februar um 21.40 Uhr schreibt Carmen ihrer Kontaktperson, sie brauche die Pillen erneut, diesmal jedoch mehr davon. Am folgenden Morgen bittet sie noch einmal um die Nummer des Dealers und arrangiert ein weiteres Treffen an derselben Tankstelle in Draper. Etwa zur gleichen Zeit schreibt Corey ihrem Liebhaber, sie wolle eine Zukunft mit ihm. Wenn Eric nur verschwinden könnte und Josh stattdessen bei ihr wäre, dann wäre das Leben perfekt. Was sie zu diesem Zeitpunkt verschweigt, ist, dass ihre finanziellen Probleme sich in den letzten Wochen massiv verschlimmert haben. Ende Februar schuldet Corey ihren Hard-Money-Kreditgebern nun mindestens $1.847.760. Auch die nicht gezahlten Bundes- und Staatssteuern von Eric und Corey haben sich auf mehr als $190.000 summiert. Corey arbeitet außerdem am Kauf eines großen Anwesens in Midway, Utah. Das fast 2000 Quadratmeter große Gebäude kostet mehrere Millionen Dollar und soll offenbar zu einem aufwendigen Immobilienprojekt werden. Für Corey soll dieses Projekt der Beweis sein, dass ihr Geschäft nicht scheitert, sondern weiter wächst. Die Möglichkeit, alle Schulden abzubezahlen und es endlich geschafft zu haben. Doch Eric hält das Vorhaben für zu riskant und will es nicht unterstützen. Er verwehrt ihr die Zustimmung, etwas von seinem oder dem gemeinsamen Geld zu nehmen. Zwischen dem 1. und dem 3. März telefoniert Corey 7-mal mit einem ihrer Kreditgeber. Am 2. März, einem Tag vor Erics Tod, führt sie ein Gespräch von 1 Stunde und 40 Minuten mit der amerikanischen Steuerbehörde. Der Druck aus Krediten, Steuern, Immobiliengeschäften und der möglichen Trennung der beiden bringt das Fass in diesen Tagen zum Überlaufen. Am Abend des 3. März 2022 feiern Corey und Eric gemeinsam einen erfolgreichen Immobilienabschluss. Sie bereitet ihm einen Moskau Mule zu, ein Cocktail aus Wodka, Gingerbeer und Limette. Später wird sie der Polizei sagen, sie hätten gegen 21.15 Uhr gemeinsam etwas getrunken. Danach sei Eric in das gemeinsame Schlafzimmer gegangen. Einer ihrer Söhne habe Albträume gehabt, weshalb sie gegen 21.30 Uhr in dessen Zimmer eingeschlafen sei. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich in dem Haus der Familie ausschließlich Eric, Corey und ihre 3 Kinder, die zu diesem Zeitpunkt alle jünger als 9 Jahre sind. Niemand beobachtet, was danach geschieht. Es gibt keine Kamera, die zeigt, wie Fentanyl in das Getränk gelangt. Es gibt keine Augenzeugen, die sehen, wie Eric die Substanz einnimmt. Fest steht jedoch, dass er in dieser Nacht eine enorme Menge illegal hergestellten Fentanyls schluckt. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das in der Medizin gegen besonders starke Schmerzen eingesetzt wird. Es ist deutlich wirksamer als Morphin. Schon sehr kleine Mengen können die Atmung eines Menschen so stark unterdrücken, dass das Gehirn keinen Sauerstoff mehr erhält. Bei illegal produzierten Tabletten ist die Wirkstoffmenge kaum vorhersehbar. In Erics Blut werden später 15 Nanogramm Fentanyl pro Milliliter gefunden, in seinem Mageninhalt etwa 20.000 Nanogramm pro Milliliter. Todesfälle sind bereits bei Blutwerten von 3 Nanogramm pro Milliliter dokumentiert. Die Gerichtsmedizin stellt fest, dass Eric ungefähr das 5-fache einer tödlichen Dosis im Körper hat. Das Fentanyl ist oral aufgenommen worden und stammt nicht aus einem pharmazeutisch hergestellten Präparat. Während seine 3 Söhne nur wenige Zimmer entfernt im selben Haus schlafen und seine eigene Ehefrau nur einige Meter entfernt bei ihren Söhnen liegt, wird Erics Atmung immer langsamer. Das Fentanyl dämpft das Atemzentrum in seinem Gehirn. Sein Körper erhält nicht mehr genug Sauerstoff. Sein Herz hört auf zu schlagen. Corey erklärt später, sie sei nach ungefähr 6 Stunden in das Schlafzimmer zurückgegangen. Eric habe am Fußende des Bettes gelegen, sei kalt gewesen und habe nicht geatmet. Um 3.22 Uhr ruft sie den Notruf. Die Rettungskräfte treffen ein und erklären ihn um 3.58 Uhr für tot. Einer der Sanitäter hat den Eindruck, Eric sei bereits seit längerer Zeit verstorben. Während des gesamten Einsatzes zeigt sein Herz, wider Erwarten, keine elektrische Aktivität. Schon in dieser Nacht stimmen einzelne Teile von Corys Aussage nicht mit den technischen Daten überein. Sie sagt, ihr Telefon sei im Schlafzimmer geblieben, während sie bei ihrem Sohn geschlafen habe. Tatsächlich wird nach 22 Uhr mit dem Internet gesurft. Um 3.07 Uhr, 15 Minuten vor dem Notruf, wird das Gerät entsperrt und bewegt sich ungefähr 60 Meter weit. Erst um 3.22 Uhr wird die 911 gewählt. Nachrichten aus der Todesnacht werden manuell gelöscht. Corey erklärt außerdem, sie habe vor dem Eintreffen der Rettungskräfte versucht, Eric wiederzubeleben. Die Ermittler kommen aufgrund der Spuren am Körper jedoch zu dem Schluss, dass erst die Sanitäter mit der Reanimation beginnen. Neben dem Bett finden sie keine Fentanylpillen, keine Verpackungen und keine Utensilien zur Einnahme von Drogen. Corey betont immer wieder, Eric konsumiere keine illegalen Substanzen. Er nimmt keine Drogen, sagt sie. Auch Suizidgedanken habe er nie gehabt. Sie erwähnt gelegentliche THC-Gummibärchen, doch auch THC wird bei der Untersuchung nicht in seinem Körper nachgewiesen. Am Tag nach Erics Tod setzt Corey den Kauf des Anwesens in Midway fort. Am 5. März unterschreibt sie 3 Grundpfandrechte über 2,6 Millionen, 420.000 und 150.000 Dollar. Die Dokumente tragen als Wirksamkeitsdatum den 4. März, also Erics Todestag. Zwischen 24 und 72 Stunden nach seinem Tod bestellt sie außerdem einen Schlüsseldienst, der Erics privaten Safe aufbohren soll. Seine Schwester Amy bemerkt das und folgt dem Schlüsseldienst zum Haus. Sie erklärt Corey, dass sie den Safe nicht öffnen lassen darf, weil ihre Schwester Katie als Treuhänderin des Nachlasses eingesetzt ist. Zwischen den Frauen kommt es zum Streit. Nach den Gerichtsunterlagen schlägt Corey Amy gegen Hals und Gesicht. Die Polizei wird gerufen. Erics Nachlassanwältin erklärt Corey telefonisch, dass ein Trustfonds existiert und sie weder Treuhänderin noch Hauptbegünstigte ist. Corey reagiert ungläubig und wütend. Sie könne nicht verstehen, wie die Familie ihr das antun könne. Dies sei ihr Haus. Die Anwältin antwortet, es sei nicht ihr Haus. Erst jetzt erfährt Corey offenbar, dass Eric sie aus seiner Nachlassplanung entfernt hat. Das Vermögen, mit dem sie möglicherweise gerechnet hat, ist nun für die Kinder gesichert. In den folgenden Monaten lebt Corey weiter als Witwe und Mutter. Die Polizei untersucht Erics Tod, wertet Konten, Versicherungen, Telefone und Zeugenaussagen aus. Nach außen ist Corey eine Frau, die ihren Mann plötzlich verloren hat und ihren 3 Söhnen helfen muss, ohne ihren Vater weiterzuleben. Im März 2023, ungefähr 1 Jahr nach seinem Tod, veröffentlicht sie ein selbstgeschriebenes Kinderbuch mit dem Titel Are You With Me? Bist du bei mir? Auf dem Umschlag steht ein kleiner Junge neben einer durchsichtigen Vaterfigur mit Flügeln. In der Geschichte fragt das Kind, ob sein verstorbener Vater noch bei ihm ist, an Geburtstagen, an Weihnachten, am ersten Schultag und in anderen wichtigen Momenten. Die Antwort lautet immer ja. Der Vater ist nicht mehr körperlich anwesend, aber er begleitet das Kind wie ein Schutzengel. Corey erklärt, sie habe das Buch für ihre Söhne geschrieben, die beim Tod ihres Vaters 9, 7 und 5 Jahre alt waren. Es soll ihnen vermitteln, dass Eric nicht vollständig verschwunden ist. Später habe sie erkannt, dass auch andere Familien von dieser Geschichte profitieren könnten. Im April 2023 tritt sie in einer lokalen Fernsehsendung auf und spricht über Trauer. Nur weil ein Mensch körperlich nicht mehr da sei, bedeutet das nicht, dass seine Gegenwart verschwinde. Der Vater sei weiterhin bei den Kindern, nur auf eine andere Weise. Vor der Kamera erscheint Corey als trauernde Ehefrau, die aus einem schweren Verlust etwas Hilfreiches für ihre Kinder und andere Familien geschaffen hat. Währenddessen finden die Ermittler auf einem zweiten iPhone, das später in einer Schublade auf Corys Bettseite liegt, eine Reihe auffälliger Suchanfragen. Corey hat danach gesucht, wie sämtliche Daten aus einem iCloud-Konto gelöscht werden können, ob die Polizei gelöschte Nachrichten wiederherstellen kann und welche Informationen Ermittler aus einem beschlagnahmten Telefon gewinnen können. Sie versuchte herauszufinden, ob die Polizei jemandem zu einem Lügendetektortest zwingen darf, wann das FBI eingeschaltet wird und wie Daten dauerhaft von einem iPhone gelöscht werden können. Weitere Suchanfragen lauten sinngemäß: Was dürfen Frauen in ein Gefängnis in Utah mitnehmen? Gibt es Luxusgefängnisse für Reiche in Amerika? Zahlt eine Lebensversicherung, wenn die Todesursache auf der Sterbeurkunde noch nicht abschließend feststeht? Wie lange dauert die Auszahlung einer Lebensversicherung? Kann eine Todesursache später geändert werden? Was steht auf der Sterbeurkunde, wenn jemand vergiftet wurde? Und schließlich, was ist eine tödliche Dosis Fentanyl? Für die Staatsanwaltschaft zeigen diese Suchen, dass Corey sich mit der Vertuschung elektronischer Spuren, der Todesursache ihres Mannes und den finanziellen Folgen seines Todes beschäftigte. Die Verteidigung wird später einwenden, dass Suchanfragen ohne Zusammenhang keinen Mord beweisen. Am 8. Mai 2023, nur wenige Wochen nach ihrem Fernsehauftritt, wird Corey Richens festgenommen. Zunächst wirft die Staatsanwaltschaft ihr Mord vor. Sie soll Eric vorsätzlich mit Fentanyl getötet haben, um von seinem Tod finanziell zu profitieren. Später kommen weitere Vorwürfe hinzu, darunter versuchter Mord wegen Sandwiches am Valentinstag, Urkundenfälschung, Hypothekenbetrug und Versicherungsbetrug. Der Fall erhält internationale Aufmerksamkeit. Besonders das Kinderbuch macht ihn zu einer Geschichte, die fast erfunden wirkt. Eine Mutter schreibt über einen Jungen, dessen toter Vater als Schutzengel über ihn wacht, während sie selbst beschuldigt wird, diesen Vater getötet zu haben. Die juristischen Auseinandersetzungen ziehen sich über Jahre. Bereits vor dem eigentlichen Mordprozess beschäftigt sich der Supreme Court von Utah mit Fragen zur Auswahl der Geschworenen. Ein Richter beschreibt die Medienaufmerksamkeit als extrem. Zu den Anhörungen erscheinen Fernsehteams, Fotografen, Reporter und Produzenten. Auch große YouTube-Kanäle verfolgen das Verfahren. Das Gerichtsgebäude fühlt sich an Verhandlungstagen maßlos überrannt an. Im Frühjahr 2026 beginnt schließlich der Strafprozess. Über 13 Verhandlungstage hinweg ruft die Staatsanwaltschaft mehr als 40 Zeuginnen und Zeugen auf. Carmen Lorber berichtet von den Pillenkäufen. Erics Freunde erzählen, dass er bereits nach dem Sandwich am Valentinstag glaubte, seine Frau habe versucht, ihn zu vergiften. Ein forensischer Buchhalter beschreibt Corys Geschäft als ein Unternehmen, das nach außen erfolgreich erscheint, tatsächlich aber unter einer wachsenden Schuldenlast implodiert. Erics Familie berichtet von seinen Sorgen und den Maßnahmen, die er zum Schutz seiner Kinder ergriffen hat. Und auch Corys früherer Liebhaber sagt aus. Im Gerichtssaal werden Nachrichten gezeigt, in denen Corey schreibt, dass sie mit ihm zusammen sein möchte und dass das Leben perfekt wäre, wenn Eric einfach verschwinden könnte. Corey selbst tritt nicht in den Zeugenstand. Ihre Verteidiger argumentieren, die Ermittlungen seien von Beginn an voreingenommen geführt worden. Die Polizei habe sich früh auf die Ehefrau festgelegt und anschließend jedes Beweisstück so interpretiert, dass es zu dieser Theorie passt. Eric könne selbst Opioide verwendet und Corey gebeten haben, sie für ihn zu beschaffen. Die Staatsanwaltschaft könne nicht beweisen, wann, wo und auf welche Weise das Fentanyl in seinen Cocktail oder seinen Körper gelangte. Es gebe keine Augenzeugen, keine Aufnahme der Tat und keine im Haus sichergestellten Pillen. Die Anklage hält dagegen, dass der Fall nicht aus einem einzelnen Beweis, sondern aus einer Kette zusammenpassender Spuren besteht. Der mutmaßlich gefälschten Versicherungen, den Pillenkäufen, dem Vorfall am Valentinstag, Erics Warnung an seine Freunde, der Suche nach stärkerem Fentanyl, den Schulden, der Affäre, dem Cocktail, der fünffach tödlichen Dosis, den gelöschten Nachrichten und den Suchanfragen nach Vergiftungen, Fentanyl und Versicherungszahlungen. Im Schlussplädoyer erklärt Staatsanwalt Brad Bloodworth, Corey habe weder genug Geld gehabt, um Eric zu verlassen, noch genug, um ihr Geschäft zu retten. Sie habe die Fassade von Erfolg und Wohlstand aufrechterhalten wollen, während unter ihr alles zusammengebrochen sei. In ihrer Vorstellung habe es nur einen Ausweg gegeben. Eric müsse sterben. Die Staatsanwaltschaft spielt einen Ausschnitt aus dem Notruf vor und bezeichnet ihn nicht als Stimme einer Frau, die gerade zur Witwe werde, sondern als Stimme einer schwarzen Witwe. Verteidigerin Wendy Lewis warnt die Jury vor dieser dramatischen Erzählung. Die Anklage habe so lange auf die Fakten geblickt, bis aus einer Witwe eine Hexe geworden sei. Betrachte man dieselben Tatsachen anders, sehe man eine Frau, deren Mann an einer Überdosis gestorben sei und die durch eine voreingenommene Untersuchung zum Ziel gemacht werde. Nach ungefähr 3 Stunden Beratung kehrt die Jury zurück. Sie spricht Corey Richens in allen wesentlichen Anklagepunkten schuldig. Des Mordes an Eric Richens, des versuchten Mordes am Valentinstag, der Urkundenfälschung und des Versicherungsbetrugs. Nach Auffassung der Geschworenen reicht die Gesamtheit der indirekten Beweise aus. Sie müssen nicht wissen, in welchem exakten Moment Corey das Fentanyl in ein Getränk oder Essen gab. Sie sind überzeugt, dass sie die Substanz beschafft, Eric verabreicht und anschließend versucht hat, von seinem Tod zu profitieren. Am 13. Mai 2026, dem Tag, an dem Eric 44 Jahre alt geworden wäre, wird das Strafmaß verkündet. Corey richtet sich in einer langen Erklärung an ihre 3 Söhne, die nicht im Gerichtssaal anwesend sind. Es sei eine absolute Lüge, dass sie ihren Vater getötet habe. Die Vorstellung sei heute noch genauso absurd wie 4 Jahre zuvor. Sie fordert ihre Kinder auf, wie ihr Vater zu sein. Doch auch die Jungen haben Erklärungen verfasst, die von Therapeuten vorgelesen werden. Alle 3 bitten darum, dass ihre Mutter lebenslang im Gefängnis bleibt. Sie erklären, dass sie sich nicht sicher fühlen würden, wenn Corey jemals freikäme. Einer der Söhne schreibt, sie habe ihm und seinen Brüdern alles genommen. Sie habe sich nie für das entschuldigt, was sie ihnen angetan habe, und er wolle nicht, dass sie noch einmal jemanden verletze. Auch Erics Geschwister bitten den Richter, keine Möglichkeit offen zu lassen, durch die Corey eines Tages wieder in das Leben der Kinder oder ihre späteren Familien treten könne. Ihre Verteidiger argumentieren, die Jungen könnten ihre Haltung später ändern und sich irgendwann eine Beziehung zu ihrer Mutter wünschen. Eine lebenslange Strafe ohne Bewährungsmöglichkeit lasse sich dann nicht mehr rückgängig machen. Der Richter entscheidet sich dennoch für die Höchststrafe. Ein Mensch, der wegen eines geplanten Mordes, eines vorausgegangenen Mordversuchs, Versicherungsbetrugs und Urkundenfälschung verurteilt worden sei, sei zu gefährlich, um jemals wieder frei zu leben. Corey Richens wird zu lebenslanger Haft ohne reguläre Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung verurteilt.
Ich fand den Fall aus mehreren Perspektiven super interessant. Auf der einen Seite finde ich erstmal die Tatsache, dass wir einen für die klassische weibliche Mörderin laut Statistik haben wir einen sehr ungewöhnlichen Fall, finde ich. Mhm. Zwar ist Gift bei Frauen die präferierte Mordmethode, aber die Tatsache, dass eine Frau ihren Mann tötet, weil sie mit ihrem Liebhaber zusammen sein will und sein Geld möchte, ist etwas, das ich so ein bisschen ungewöhnlicher fand, ehrlicherweise. Also ich hätte halt dieses ganze, ich habe eine Affäre, ich nehme super viel Geld hinter dem Rücken meiner Partnerperson und bringe mich selber in eine ausweglose Situation, wäre für mich eher so ein klassischer Start für so einen erweiterten, also für einen Selbstmord und dann den Mord an der Familie bei einem Mann gewesen. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist so diese klassische Konstellation, die hatten wir, glaube ich, hier auch schon 1-2 Mal, wenn wir von genau solchen Taten sprechen, wo eben Väter erst die Familie und dann sich selbst umbringen aus Scham, dass so missglückte Geschäfte irgendwie offengelegt werden oder das irgendwie bemerkt wird oder dass die Familie in finanziellen Ruin stürzt und sie daran schuld sind, dass sie sich dann da quasi umbringen und vorher ihre Familie aber mit in den Tod reißen.
Ja, ja, und als ich das erste Mal von dem Fall gelesen habe, das ist der zweite Aspekt, den ich daran interessant fand, war natürlich ganz stark im Vordergrund die Kinderbuchautorin.
Ja.
Also die Tatsache, dass sie quasi ein Buch geschrieben hat, um ihren Söhnen über den Tod ihres Vaters hinwegzuhelfen und daraus dann wieder so ein kleines Geschäft gemacht hat. Und das fand ich persönlich auch, ich würde zumindest sagen, diskussionswürdig.
Mhm.
Und habe dann ganz viele Fragen auch dazu gesehen, wo Leute geschrieben haben, ja, hä, wie kann das denn sein? Wie passt das denn zusammen? Wie kann man das machen? Und da dachte ich mir so, das ist eine valide Frage. Wie kann eine Frau ihren Ehemann töten, ihre Kinder und ihren Kindern anschließend ein Buch über den Verlust ihres Vaters schreiben und gleichzeitig versuchen, weiterhin alle davon zu überzeugen, dass sie es nicht gewesen ist, obwohl es so viele Hinweise dafür gab und sie am Ende dafür verurteilt wird?
Ich finde es ja fast schon, nicht falsch verstehen, nicht positiv gemeint, beeindruckend, mit welcher Vehemenz sie ja verleugnet hat und auch ja irgendwie, so wie sie es anhört, vor sich selbst verleugnet hat, dass sie das ja nicht war und dass sie ja keine Schuld trifft.
Ich habe mir ganz viele Records aus dem Gerichtssaal angeschaut dazu.
Mhm.
Und es ist wirklich, also sie lächelt an den unpassendsten Stellen, sie lacht an den unpassendsten Stellen. Ich habe in dem, was ich gesehen habe, ich habe mir jetzt nicht den kompletten Prozess angeguckt, aber das, was ich gesehen habe, da siehst du erstaunlich wenig Emotionen. Das Einzige, was sie macht, ist, sie verdreht die Augen oder sie so redet dann quasi empört mit ihrer Verteidigerin, wenn jemand quasi sagt, ja, du hast das gemacht, oder als das diese Erklärung von ihren Söhnen vorgelesen wird, da merkst du richtig, wie sie die Augen verdreht und so ein bisschen spöttisch guckt, so nach dem Motto, das glaube ich nicht, dass meine Söhne das wirklich wollen. Also du siehst auch, und das fand ich krass, du siehst auch keine Reue oder sowas, weil sie bis zum Ende auch in ihrem Schlussplädoyer sagt, ich war's nicht, ich habe das nicht gemacht.
Und sich darin ja, wie es dann scheint, sehr sicher fühlt. Also sehr sicher in ihrer Aussage, ich war's nicht, und eben sicher in ihrer Haltung, dass ihr darin auch geglaubt wird, wenn du so erzählst, dass das aussah, als ob sie nicht glaubt, dass ihre Söhne sowas gesagt haben, dann muss da ja eine Überzeugung sein, dass die Söhne nach wie vor zu ihr stehen. Und dass quasi, also ich stelle mir das so vor, dass sie sich da ja eventuell vorstellt, dass sie da das Ruder schon noch rumreißt oder da schon noch klarstellt, dass sie das nicht war und die Söhne werden das dann verstehen. Oder vielleicht die Söhne glauben das gar nicht, dass sie das war. Das behaupten nur die Therapeuten oder, ne, das ist ja ein Level an sich selbst, was einreden auch, was da eventuell auch stattfinden kann.
Ja. Und das ist halt was, wo ich selber auch dachte, ich finde es so krass, dass, weil sie auch selber sagt, so, ich werde immer für euch da sein und ich werde euch immer lieben und wann auch immer ihr bereit seid, warte ich auf euch. Und dass sie die Aussagen ihrer Söhne halt auch gar nicht ernst nimmt. Also du siehst ihr an, dass sie das gar nicht ernst nimmt. Und als der Richter sagt, dass er sie verurteilt zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung, siehst du keine Regung in ihrem Gesicht. Also ich will das jetzt nicht zu irgendeinem wesentlichen Fakt machen und sagen, offensichtlich hat sie keine Emotionen oder so, weil Leute reagieren ja ganz unterschiedlich auf sowas und das heißt erstmal nichts. Aber im Kontext von dem Rest des Verfahrens ist es mir halt aufgefallen.
Ja, wobei man natürlich, wenn du es gerade, es ja auch schon angesprochen hast, das ist in dem Kontext, reagiert jeder anders. Also natürlich, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie sie auf uns gewirkt oder auf dich gewirkt hat. Aber natürlich, wie du sagst, kann man da nicht schließen auf die Innenwelt von einem Menschen, weil in so einem Gerichtssaal ist man ja in einer Extremsituation. Alle Augen sind auf eingerichtet. Man weiß gar nicht, wie man mit dieser Situation wahrscheinlich umgehen soll. Und dass da dann auch manchmal so unpassende Gefühlsregungen manchmal hochkommen oder da irgendwie eine Fassade aufrechterhalten wird, die als total unpassend erscheint, das könnte ich mir vorstellen, da haben wir hier im Podcast auch schon oft drüber gesprochen, können ja auch so Schutzmechanismen sein und so, ja, so versteckte und so, ich weiß nicht, vielleicht Handlungsweisen oder Emotionen, mit denen vielleicht drunterliegende Emotionen maskiert oder versteckt werden.
Ja, den letzten Punkt, den ich auch noch interessant fand, ist die Tatsache, dass die Affäre, die sie ja seit Jahren führt, 10 Monate nach dem Mord plötzlich vorbei ist. Und dass Corey diejenige ist, die die Affäre beendet.
Ach so. Ich dachte, das Leben wäre so viel schöner, wenn Eric nicht da wäre und dann kann sie mit diesem Mann ihr Leben verbringen.
Ja, und deswegen zusammengefasst, und das ist auch das, worüber ich total gerne mit dir sprechen würde, ist einmal die Frage, Wer ist diese Frau? Also was können wir über sie sagen, ohne sie je getroffen zu haben? Dann die Frage, was genau bringt jemanden dazu, dann ein Kinderbuch darüber zu schreiben? Also was soll dieses Kinderbuch? Und warum verändert sich offensichtlich deren Affäre nach dem Tötungsdelikt oder nach dem Mord, kann man ja schon sagen, nach dem Mord und endet dann 10 Monate später? Das waren so die 3 Sachen, die ich persönlich am interessantesten oder ungewöhnlichsten, lass es mich so sagen, ungewöhnlichsten fand an diesem Fall aus einer psychologischen Perspektive.
Werbung.
Und jetzt ein wenig Werbung.
Ich war ja vor ein paar Wochen in Japan im Urlaub und ich hätte es nicht gedacht, aber ich hatte so einen Struggle mit dem Internet da. Ich habe mir eine eSIM vorher bestellt und wollte die dann in Japan aktivieren. Und ich habe 3 Tage lang bin ich durch Tokio gelaufen, ohne mobile Daten, ohne Internet. So, ich konnte nicht alleine rumlaufen, ich wäre verloren gegangen, weil ich die Straßenschilder da ja auch nicht lesen kann. Und es ging einfach nicht. Ich habe das gekauft und wollte das aktivieren und es hat nicht funktioniert. Und dann bin ich mit dem Kundenservice und dann hatten die aber nur so ein Chatbot, wo eigentlich keine Person dran saß. Und ich glaube, ich habe in Summe irgendwie 8 Stunden investiert, bis diese blöde eSIM endlich aktiviert war und funktioniert hat. Ich bin ausgeflippt.
Ey, fühle ich zu 1000%. Das ist so, so nervig, wenn das Internet nicht funktioniert. Wir waren ja, als ich und mein Mann uns verlobt haben, waren wir auf einem Kreuzfahrtschiff in Richtung Nordkap unterwegs. Und es war mega, mega schön dort, aber das Internet an Bord war so übertrieben teuer und dazu auch noch irgendwie ziemlich schlecht, dass du dich immer nur ganz kurz getraut hast, das Internet anzumachen, weil es halt so schnell weg war und so teuer war. Ich glaube, es waren irgendwie 90 Euro und dann war es in 2 Tagen weg. Und so mitten im Ozean hat man halt normalerweise sonst gar keinen Empfang.
Boah, wie nice wäre es gewesen, wenn wir damals einfach schon Saily gehabt hätten. Und ich vor ein paar Wochen auch schon. Für diejenigen von euch, die es noch nicht kennen, das ist ein eSIM-Service von den Machern von NordVPN. Man kann sich einfach die App runterladen, wählt ein Datenpaket für über 200 Reiseziele aus und dann hast du einfach Internet. Kein teures Roaming, keine versteckten Kosten.
Und es funktioniert einfach auch mitten im Ozean. Sobald das Schiff mehr als 12 Seemeilen von der Küste entfernt ist, aktiviert sich einfach das Datenpaket automatisch. Leute, wo wart ihr, als ich euch brauchte?
Also, macht nicht den gleichen Fehler wie Maxi und ich. Ihr könnt euch nämlich jetzt die Saily-App herunterladen und mit dem Checkout-Code BLACKBOX, alles klein und zusammengeschrieben, erhaltet ihr Rabatt. Den Link dazu packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Der ist saily.com/blackbox. Da könnt ihr direkt loslegen und euch euer Datenpaket sichern.
Noch einmal zum Mitschreiben. Holt euch den Rabatt bei Saily mit dem Code BLACKBOX, alles klein und zusammengeschrieben. Perfekt für eure nächste Reise, egal ob Kreuzfahrt, Städtetrip oder Strandurlaub. Saily regelt das Internet für euch.
Werbung Ende.
Also was mir bei Cory zuallererst aufgefallen ist, bevor das ganze Jahr in eine sehr dunkle Richtung abgedriftet ist. Am Anfang des Falls berichten wir ja davon, dass sie anfängt, diese Häuser zu flippen, heißt es. Oder auf jeden Fall die zu kaufen, zu renovieren und dann gewinnbringend weiter zu verkaufen. Und es ist ja ein hohes Risiko, was sie eingeht. Und damit ist sie ja sehr, 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 sehr risikobereit. Und ich habe mich da gefragt, wir reden hier ja auch oft über das Konzept von Sensation Seeking und dass es Menschen gibt, die mit so Adrenalinschüben und so aufregenden Dingen deutlich besser copen können, teilweise auch danach suchen, das mehr machen als andere Menschen, die sich mit Sicherheit oder eben ohne Adrenalin deutlich sicherer fühlen und deutlich wohler fühlen. Und ich habe mich gefragt, ob das eventuell eine Rolle spielen könnte, also Sensation Seeking mit Fragezeichen. Was aber natürlich auf jeden Fall beobachtbar ist, ist diese immens hohe Risikobereitschaft, die sie an den Tag legt.
Ja, also ich habe mir das angeschaut für den Fall. Sie hat Ende 2021 Immobilien mit Sicherheiten von über 6,2 Millionen Dollar belastet.
Alter.
Und ihr Geschäftskonto ist mit $22.000 im Minus. Diese Frau zahlt teilweise täglich mehrere $1000 an Kreditgeber und mehrere $100 an Überziehungsgebühren. Also es ist richtig, selbst wenn man viel Geld hat, ist das ein High-Risk-Investment, wenn du jeden Tag Zinsen zum Beispiel an Kreditgeber zahlst.
Ja.
Und was ich mich halt gefragt habe, ist, dass sie selber, also sie wird ja irgendwann gemerkt haben, dass das
ihr entgleitet und dass der Verlust oder möglicherweise das Risiko zu hoch wird. Und ich habe mich gefragt, ist es Sensation Seeking oder war es so ein so eine Commitment Escalation? Also dass sie quasi den Gedanken hatte, ich brauche nur noch dieses eine große Geschäft und dann kann ich alles retten. Diese eine Sache und dann funktioniert alles. Weil ich mich gefragt habe, wie kannst du mit 1,8 Millionen Dollar Schulden bei privaten Geldgebern immer noch glauben, du könntest jetzt ein mehrere Millionen Dollar teures 2000 Quadratmeter großes Gebäude kaufen und das dann flippen und damit dann alles wieder gut machen. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, ich weiß.
Wie delusional, muss man ja ehrlich sagen, ich meine, weil die Wahrscheinlichkeit ist so gering, wenn du dich schon so selber in die Ecke gestellt hast finanziell. Wenn das nicht funktioniert, bist du komplett ruiniert. Deine Familie ist ruiniert. Niemand wird dir mehr einen Cent an Geld geben. Und in den USA bedeutet das ja nochmal was ganz anderes als in Deutschland. Und das fand ich so krass. Und da habe ich mich auch gefragt, ist es Sensation Seeking, wie du gesagt hast? Oder hat sie selber nicht mehr die Möglichkeit gesehen, da rauszugehen, weil sie immer dachte, okay, dieses eine Mal wird es jetzt funktionieren. Und es hat mich so ein bisschen an Glücksspiel
erinnert. Ich wollte es gerade sagen. Wieso Glücksspiel? So eine Sucht von wegen, okay, aber manchmal klappt's ja. So diese Hoffnung, die einen weiter treibt und diese Verzweiflung, auch so weit schon gegangen zu sein und auch ja die Scham, dann das nicht offenlegen zu wollen. Das sind ja ganz viele Dinge, die da zusammenspielen bei sowas.
Und bei so Glücksspielsucht wird ja auch in manchen Fällen Geld von Angehörigen geklaut oder sowas. Und da musste ich auch dran denken, bei diesem ganzen Unternehmertum, das sie da an den Tag gelegt hat, habe ich die ganze Zeit an Glücksspiel gedacht. Weil beim ersten Mal hat es funktioniert und dann hat es zwischendurch funktioniert es immer wieder mal und dann funktioniert es nicht und sie hat so hohe Schulden und es wird immer schwieriger. Und dann holt sie sich ja quasi hinter dem Rücken ihres Mannes Geld.
Ich denke mir gerade.
Im Grunde beklaust sie ihn, ja.
Ja. Ich denke mir aber auch gerade, ich meine, natürlich ist es ein Geschäftsmodell und in dem Sinne kein Glücksspiel. Aber es hat ja schon in gewisser Art und Weise auch schon mit Glück zu tun. Also du musst ja auch dann in dem Sinne Glück haben, dass du dieses Gebäude dann auch gewinnbringend verkaufen kannst, dass da jemand ist, der diesen Preis zahlt, dass du, gut, ich kenne mich damit jetzt nicht so aus, aber dass du ja jetzt auch nichts kaufst, wo du dann später merkst, oh Gott, die Reparaturen oder die Renovierung ist viel teurer als gedacht. Also das sind ja alles Faktoren, wie wir auch im Fall hatten, die ja den Preis in die Höhe treiben können. Und es sind ja teilweise auch Dinge, die du vorher nicht richtig einschätzen kannst. Also, keine Ahnung, wenn in der Substanz von einem Haus was ist, was du vorher nicht wusstest und dann auf einmal die Reparatur 50.000 Euro teurer wird, teilweise weißt du das ja vorher nicht. Manchmal zeigen sich solche Dinge ja erst während dem Bauprozess.
Ja. Wobei ich sagen würde, auch da in den meisten Fällen, wenn du dich richtig gut auskennst und du richtig gute so Fachkräfte um dich herum hast, glaube ich, kann man das Risiko schon minimieren. Aber jetzt stell dir mal vor, bei den Reparaturen oder bei der Sanierung ist einfach eine von den Firmen 2 Monate zu spät dran wegen irgendwas.
Genau, oder sowas. Das sind ja alles ganz viele Faktoren daran und ganz viele Menschen ja beteiligt sind, ja so viele Dienstleister, die bei so einem Bau beteiligt sind. Da muss ja nur einer mal ausfallen, einer seinen Job nicht richtig machen, einer eben, wie du sagst, verspätet sein, Materialverzögerung vielleicht sein, dass irgendwas nicht lieferbar ist. Also das sind ja so viele Faktoren, die verzögert sein könnten, die schiefgehen könnten, die teurer werden könnten. Also das ist ja schon viel, was du vorher nicht zu 100% kalkulieren kannst.
Ja, und grundsätzlich finde ich diese Risikobereitschaft auch nicht falsch und nicht krankhaft. Gerade bei so High-Risk-Unternehmerinnen und Unternehmern brauchst du die ja auch. Also und ein gewisses Maß an Risikobereitschaft gehört zum Unternehmertum auch dazu. Je nachdem, was du machst, dann mehr oder weniger. Und gleichzeitig denke ich aber, wenn du so hoch in der Kreide stehst, denke ich mir, stellt sich doch irgendwann die Frage, wann erzähle ich das jemandem? Wann gebe ich zu, dass ich mich übernommen habe? Und dass sie dann hinter dem Rücken ihres Mannes an seine Gelder geht und an seine Finanzen geht, obwohl die beiden einen ganz klaren Ehevertrag haben, der das splittet. Das finde ich halt, das ist in meiner Perspektive halt der Moment, indem ich sage, das hat nichts mehr mit Unternehmertum zu tun.
Nein.
Das hat auch nichts mehr mit Risikobereitschaft zu tun. Das ist einfach negieren, dass man sich selber finanziell in den Ruin gestellt hat.
Ich muss aber sagen, jetzt ich hänge gerade noch bei diesem Glücksspielthema. Es würde mich ja so interessieren, inwiefern solche Risikobereitschaft, ob das vielleicht auch ähnliche Aspekte, so Bereiche im Hirn so anspricht. Weißt du, was ich meine? Ich bin
ja
da gerade irgendwie hängen geblieben, weil wenn du was nicht kalkulieren kannst und es dann ja entweder ein Verlust wird oder ein richtig hoher Gewinn, dann könnte ich mir gerade schon vorstellen, dass es Bereiche im Hirn anspricht, die vielleicht ähnlich angesprochen werden wie bei Menschen, die vielleicht Glücksspiel machen.
Ja,
also
vielleicht
nur mit
auch
der,
mit diesem High quasi,
genau,
dass
mit
du
diesem
dann hast, wenn es funktioniert.
Genau, wenn es funktioniert, hast du ja einen immensen Gewinn.
Ja.
Also Fragezeichen, vielleicht können wir es ja mal angucken. Fände ich echt spannend.
Ich finde es auch echt interessant.
Was mir bei ihr auch noch aufgefallen ist, wenn wir gerade von dieser Risikobereitschaft sprechen, sich selbst und ihre Familie in den finanziellen Ruin zu treiben. Ein riesiges Fragezeichen, was ich bei ihr auch noch hatte, ist, wie sie Beziehungen sieht, wie sie Beziehungen lebt, und welche Bedeutung die Menschen in ihrem Umfeld für sie haben. Weil also sie geht ja damit das Risiko ein, wie du gesagt hast, ihre Familie in den Ruin zu treiben. Sie hat 3 Kinder. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr Mann ja verstirbt, sind alle unter 9 Jahre alt.
Ja.
Also sie hat kleine Kinder. Und also wir brauchen jetzt nicht darüber sprechen, dass es sehr verantwortungslos ist, der Familie auch gegenüber und diesen Kindern gegenüber. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ihr Mann ist für sie dann quasi irgendwann ein Hindernis. Und dann muss der halt entfernt werden. Ne? Und dann später schreibt sie ein Buch, um eben das, um ihren Kindern in Anführungszeichen zu helfen, den Verlust ihres Vaters zu verkraften oder zu verarbeiten. Und ist dann aber damit natürlich auch in irgendwelchen Shows. Dieser Partner, Freund, Affäre, den sie da hatte, war irgendwie so lang gut, bis er irgendwie keine Affäre mehr war. Vielleicht kein, also so interpretiere ich das jetzt gerade für mich, nicht mehr so die Funktion erfüllt hat, die er vorher erfüllt hat, als Eric noch am Leben war, weil er ist keine Affäre mehr, wenn Eric verstorben ist, dann gibt es keine Affäre neben dem Ehemann, weil der Ehemann ja nicht mehr da ist. Und ich habe mich gefragt, wie sie da eben Beziehungen sieht und wie sie, ob und wie sie sich an Menschen binden kann, weil es hört sich für mich eher so an, als hätte sie die Menschen in ihrer Umgebung eher als Mittel zum Zweck so instrumentell angesehen.
Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil ich das Gefühl habe, dass, wie sie das Ganze betrachtet, doch sehr instrumentalisiert ist. Also, dass die Menschen für sie einfach Mittel zum Zweck sind, wie du gerade schon gesagt hast, sehe ich auch so. Zumindest von dem, was man so von außen sieht, wie sie mit Leuten umgeht.
Was ja sehr auffällig ist, auch in Bezug auf, wir können ja, ne, ihr kennt uns, wir werden hier keine Diagnose stellen. Es gibt, glaube ich, auch keine psychiatrische Diagnose in dem Fall. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, es gibt keine.
Nein.
Das heißt, natürlich können wir da auch keine stellen. Das wäre höchst unprofessionell. Wir haben nie mit Corey gesprochen, wir kennen sie nicht, wir haben dafür viel zu wenig Informationen. Aber wäre ich ihre Therapeutin oder Gutachterin, dann wäre das auf jeden Fall ein Aspekt, der mich aufhorchen lassen würde und der mich auf jeden Fall in diese Richtung von Bindungsfähigkeit, auch Empathie, Fähigkeit, Emotionen überhaupt zu empfinden, auf jeden Fall mal gucken lassen würde.
Ja. Das andere, was mir noch aufgefallen ist, ist ihre Fähigkeit, so lange ein Doppelleben zu führen. Also sie führt ja über Jahre hinweg ganz unterschiedliche Rollen und Realitäten nach außen und nach innen, was ihre Familie angeht und auch die Menschen um sie herum. Zum einen hat sie dieses Label als erfolgreiche Geschäftsfrau mit den Immobilien. Parallel dazu steckt dieses Unternehmen aber eigentlich in so einer Spirale nach unten, was Schulden angeht. Und gleichzeitig fälscht sie ja dann Dokumente, unterschreibt bestimmte Versicherungspolicen im Namen ihres Mannes, fälscht Unterschriften etc. Das heißt, baut auch da quasi so eine Art Doppelstruktur auf. Sie führt jahrelang eine Affäre, das heißt, nach außen ist sie die treue, liebende, super erfolgreiche Ehefrau, aber eigentlich hat sie eine Affäre mit einem anderen Mann über Jahre. Und ich frage mich halt, wie machst du das? Wie schaffst du es, über Jahre hinweg eine Affäre zu haben und gleichzeitig von allen als liebende Ehefrau gesehen zu werden, ein Immobilienunternehmen am Rande des Ruins zu führen und gleichzeitig denken alle, du bist super erfolgreiche Immobilienunternehmerin. Du nimmst ganz viel Geld von deinem Mann und schaffst es sogar vor deinem eigenen Mann zu verheimlichen, dass du ihn auf Deutsch gesagt beklaut hast.
Mhm.
Du musst vor deinen Kreditgebern die ganze Zeit so tun, als würde es richtig gut laufen. Wie viel erzählt sie ihren Freunden? Was erzählt sie ihren Kindern, was sie beruflich macht oder wie es gerade läuft? Wie hält sie diesen Druck aus? Weil da ist ja unfassbar viel Druck drin, wenn du die ganze Zeit all diese Dinge balancieren musst und die ganze Zeit diese unterschiedlichen Extreme ja auch aufrechterhalten musst. Und dass ihr das so gut gelingt, dass ihr das über 5 Jahre gelingt, diese Affäre unentdeckt aufrechtzuerhalten, dass es ihr über Jahre gelingt, Geld von ihrem Mann zu nehmen, ohne dass der das mitbekommt, dass es ihr über Jahre gelingt, auch die Kreditgeber immer wieder davon zu überzeugen, ihr Geld zu geben. Also das finde ich einfach sehr, sehr, auch da wieder nicht zu positiv verstehen, aber ich finde es sehr beeindruckend, das hinzukriegen, auch wenn das Ergebnis am Ende des Tages ein so furchtbares ist.
Da frage ich mich natürlich, ob da so eine Fähigkeit zur Manipulation auch bestand hat oder besteht, weil ich meine, dass sie so viele Menschen ja und auch Menschen, die ihr so nahe standen, so, ich sag mal, eine Nase herumführen konnte, dass sie das auch so lange durchgezogen hat. Da brauchst man ja eine gewisse Abgeklärtheit, eine gewisse Kühle auch, um das durchzuhalten. Also nur wenn du da emotional total invested bist und wie gesagt, wir stellen ja ihre Bindungsfähigkeit beziehungsweise ihre tiefen Emotionen ihrer Familie gegenüber ein bisschen in Frage. Aber wärst du da zum Beispiel mit deinem Ehemann emotional sehr drin und es wäre eine sehr tiefe und funktionierende Beziehung, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass ja andere Menschen da sicherlich auch Schuld empfunden hätten oder Scham empfunden hätten, dass ich das vielleicht auch im Kontakt mal gezeigt hätte, dass sie sich vielleicht zurückgezogen hätten, dass halt irgendwie früher mal was bemerkt worden wäre, so von wegen, sie war irgendwie komisch oder auch, dass dann irgendwann dieses Kartenhaus zusammenbricht und dann halt eine Beichte irgendwann passiert, weil man es nicht mehr aushält. Es gibt ja ganz oft Menschen, die ja diesen Druck, jetzt zum Beispiel auch bei Seitensprüngen, Fremdgehen, wo Menschen den Druck dann nicht mehr aushalten und dann halt beichten, was passiert ist, weil sie diese emotionale Last nicht mehr tragen können. Das habe ich den Eindruck, sowas hat sie ja nicht verspürt.
Also nicht, soweit ich weiß.
Eine Sache noch, die mir im Kopf ist und die ich mir vorstellen könnte, die bestimmt auch in den Kommentaren hier auf Spotify oder auf Instagram kommt, ist, wie gesagt, keine Diagnosen hier, aber bestimmt wird die Frage gestellt, ob es irgendwelche Hinweise nicht auf Narzissmus gibt oder auf narzisstische Züge, sagen wir eher so. Gerade in dem Zusammenhang mit, dass ja die Außenwirkung ihr so wichtig war und sie da das nach außen so aufrechterhalten hat und das ja offensichtlich ihr fast überlebenswichtig schien, nach außen das Bild einer erfolgreichen Unternehmerin aufrechtzuerhalten.
Also ich glaube, dass wir unterschiedliche Aspekte haben, die man da schon so annehmen könnte. Neben den Sachen, die wir gerade besprochen haben, die da reinfallen könnten, ist mir noch das Thema Anspruchsdenken eingefallen. Was ich sehr bezeichnend fand, ist der Moment, in dem sie den Safe ihres Mannes einen Tag nach dessen Tod aufbohren möchte. Darüber müssen wir, glaube ich, gar nicht erst reden. Und sie dann im nächsten Schritt, als die Schwester sagt, das gehört dir nicht, das darfst du nicht, quasi sagt, ja, wie kann diese Familie mir das antun und auf sie losgeht. Das ist was ich krass fand, weil ich so dachte, okay, dass du bist auch dann der Meinung, dass es dir zusteht, wenn es dir nicht zusteht. Also weil du willst, dass es dir gehört. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Gleichzeitig habe ich gerade so ein Fragezeichen im Kopf, weil ich korrigiere mich gerne, wenn du da was bemerkt hast, aber ich suche gerade nach so Momenten, wo wir so von so Kränkungen erlebt haben, wo sie so stark reagiert hat auf mögliche Kränkungen und irgendwie fällt mir da nichts ein.
Ja, sehe ich den Punkt. Auf der anderen Seite, glaube ich, stellt sich die Frage, ob sie gekränkt wurde. Weil wenn man sich diese ganze Geschichte anguckt, gibt es nur einen Moment, in dem sie gekränkt wird. Und das ist der Moment, in dem ihr die Schwester sagt, du darfst diesen Safe nicht aufbohren. Das, was da drin ist, gehört dir nicht. Und sie sagt, wie könnt ihr das in meinem eigenen Haus tun? Und ihr jemand sagt, das ist nicht dein Haus. Und dann geht sie auf diese Frau los. Also wird handgreiflich.
Ja, obwohl ich das auch verbuchen, obwohl man das auch verbuchen könnte unter Verzweiflung aus diesem finanziellen Druck.
Ja, valid.
Und es gab ja, also ich, man könnte es auch als Kränkung interpretieren oder Menschen mit entsprechenden Dispositionen oder Zügen könnten es auch als Kränkung empfunden haben, dass ja zum Beispiel ihr Mann sich dann ja in Anführungszeichen gegen sie gestellt hat, sie zum Beispiel bei der Bank angerufen hat, gesagt wurde, sie haben keinen Zugriff darauf und er ihr sich ja vor sie gestellt hat und gesagt hat, du kriegst das nicht von mir. Und ich stelle mich jetzt quasi so in dem Sinne ja über dich, weil du brauchst jetzt oder irgendwie du brauchst meine Zustimmung, um das und das zu machen oder ja, ich schieb dir dann Regel vor. Könnte ja auch eine Art Kränkung sein.
Auf jeden Fall. Was ich gerade denke ist, dass, also ich bin gespannt, was du dazu sagst. Meine Theorie ist, dass sie eher in einen, ich will nicht sagen, dass sie Psychopathin ist, aber dass ihre Charaktereigenschaften in so eine psychopathische Richtung gehen, weil sie erstens super risikobereit, zweitens offensichtlich sehr charismatisch, drittens Anspruchsdenken, wenn ich will, dass etwas mir gehört, dann notfalls betrüge ich einfach die Versicherung, notfalls fälsche ich einfach eine Unterschrift.
Ja.
Also auch dieses Antisoziale, sich nicht an Regeln halten können, Menschen instrumentalisieren für die eigenen Bedürfnisse, sie selber übernimmt keine Verantwortung für das, was sie getan hat. Also sie sagt ja weiterhin, dass es gelogen sei. Sie spricht ihren Kindern ab, für sich selbst entscheiden zu können, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und sie führt parallel noch eine Beziehung mit einem anderen Mann, den sie von den Nachrichten, die ich da gesehen habe, ehrlicherweise auch so ein bisschen an der Nase rumführt, habe ich das Gefühl. Mhm. Und diese Kombination daraus ist für mich, geht für mich eher in so eine Richtung antisozial.
Ja.
Und da kannst du ja Elemente drin haben von Narzissmus.
Mhm.
Und diese Kränkung, und das ist mein Take quasi, diese Kränkung, die passiert an diesem Safe, ist der Moment, in dem es quasi überläuft, der Moment, in dem sie das nicht mehr zusammenhalten kann, diese Fassade. Und ich glaube, dass sie vorher bei dieser Kränkung nicht komplett ausgeflippt ist, ist, weil es ihr nichts gebracht hätte. Weißt du, ich glaube, dass sie das kontrollieren kann. Mhm. Wie so ein Aufschub. Okay, wenn du es mir jetzt nicht gibst, dann werde ich eine andere Lösung finden.
Hm. Ja, wo ich mich frage, in der Intensität, die dann ja auch zu einem Mord führt, also da muss ja schon viel Dampf dahinter gewesen sein, fände ich es auffallend, dass sie da so lange Zeit, also dass wir da diesen ganzen Fall haben, ohne entsprechende Reaktionen auf Kränkungen. Weißt du?
Ja.
Also irgendwie, ne, wir dürfen ja eh keine Diagnosen stellen, machen wir ja auch nicht. Von daher müssen wir diese Frage auch gar nicht und dürfen wir diese Frage gar nicht final beantworten. Ob jetzt narzisstisch, antisozial, psychopathisch, ich kann deine Gedankengänge auch echt gut nachvollziehen. Das mit dem Antisozialen habe ich auch im Kopf. Psychopathisch habe ich auch ein Fragezeichen hinten dran gehabt, weil da ja viel so dieses kühle Vorgehen irgendwie ist, so dieses rücksichtslose, nicht auf Regeln achten. Und jetzt mal unabhängig davon natürlich, welche Diagnose da besteht oder nicht bestehen könnte, ist ja noch offen, vielleicht jetzt zum Ende der Folge hin, warum hat sie dieses Kinderbuch geschrieben?
Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man auf psychologischer Ebene erklären kann, warum sie dieses Buch geschrieben hat. Die erste, die mir eingefallen ist, ist das Thema Impression Management. Also, und das ist für mich auch die naheliegendste Erklärung, die Tatsache, dass dieses Buch Corey dabei hilft, die öffentliche Rolle, die sie spielt, als trauernde Witwe noch stabiler zu halten.
Mhm.
Also Impression Management beschreibt ja den Versuch zu kontrollieren, welchen Eindruck andere Menschen von uns haben. Menschen präsentieren gezielt die Informationen, Verhaltensweisen oder auch Emotionen, die zu der Rolle passen, in der sie wahrgenommen werden wollen. Und das ist prinzipiell etwas vollkommen Normales. Das machen wir alle ausnahmslos. Und es ist auch wichtig, weil es ist Teil von unserem Sozialgefüge, dass es uns nicht völlig egal ist, was die Leute um uns herum denken. Und ein Kinderbuch, das man über Trauer schreibt, macht von außen, wenn man nur diese Frau anschaut und das Buch anschaut und sich denkt, die hat ihren Ehemann verloren und die hat drei Söhne, macht es aus ihr eine fürsorgliche Mutter, eine liebende, trauernde Witwe, eine Frau, die es schafft, Schmerz in etwas Sinnvolles, Künstlerisches zu verwandeln und quasi so eine Art Thought-Leaderin, also eine Expertin, weil sie durch ihre eigene Erfahrung darüber sprechen kann. Also sie hat quasi auch die Legitimation, ein solches Buch zu schreiben, weil sie selbst schon in dieser Situation war. Und je stärker diese Rolle öffentlich verkörpert werden kann, desto unvereinbarer mit dieser Rolle erscheint dann die Vorstellung, dass sie Eric getötet haben könnte. Und im Grunde kreiert sie mit dem Buch so eine Art sozialen Gegenbeweis. Also sie zeigt quasi öffentlich, guckt euch an, wie sehr ich mich um meine Kinder kümmere und wie sehr ich mich bemühe, dass sie die Trauer gut verarbeiten können und den Tod ihres Vaters. Jemand wie ich, der ein solches Buch schreibt und so trauert und sich so um die eigenen Kinder kümmert und um die Trauer bemüht quasi, so jemand kann doch den Ehemann nicht getötet haben. Also sie zahlt quasi damit gedanklich auf unsere Vorstellungen ein, wie jemand sein sollte in einer bestimmten Rolle. Es gibt ganz andere Aspekte quasi. Wir assoziieren zum Beispiel mit hübschen oder objektiv ästhetisch empfundenen Menschen einen höheren Intelligenzquotienten. Das hat keine logische Grundlage. Wir glauben einfach, dass attraktive Menschen häufig auch intelligenter sind, was Quatsch ist. Und genauso kann man sich das hier vorstellen, dass Cory nach außen quasi zeigt, sie schreibt dieses Buch, sie ist eine trauernde Witwe, sie kümmert sich um ihre Kinder, eine solche Frau tötet ihren Mann nicht.
Und neben dem, dass sie ja so ihre Rolle als trauernde Witwe da quasi da die Kontrolle darüber übernimmt, wie sie ja auch wahrgenommen wird in der Gesellschaft, genauso übernimmt sie ja dadurch, dass sie ja ein Buch schreibt, auch die Kontrolle über die Geschichte des Todes ihres Mannes so ein bisschen, ne? Also ich meine, wenn sie darüber ein Buch schreibt, dann setzt es ja nicht nur sie in ein gewisses Licht, sondern ja auch die Beziehung, die sie zu Eric geführt hat. Man geht dann davon aus, okay, das war eine liebende Ehefrau, die beiden hatten eine gute Beziehung, sie vermisst ihn, sie trauert um ihn, sie schreibt es für ihre Kinder, was für eine heile Familie, ne? Also sie erschafft damit ja auch in gewissem Maß ein Narrativ, wie diese Familie war vor Erics Tod. Und auch in diesem Buch geht es ja darum, dass Erics Tod auch, also es geht ja nicht um Erics Tod an sich, aber in diesem Buch wird Erics Tod ja nicht als Gewalttat dargestellt oder als Ergebnis von finanziellem Druck oder als ein Mord, den sie begangen hat, sondern als tragischer Verlust, als Schicksalsschlag. Und damit übernimmt sie da ja auch das Narrativ von dem, was passiert ist.
Ja. Im Grunde schreibt sie ja auch nicht über seinen Tod, sondern sie schreibt um ihre eigene Identität und die Identität ihrer Familie in der Außendarstellung zu verändern.
Ja. Gut, wenn man jetzt halt aus der anderen Perspektive mal drauf gucken würde, würden wir davon ausgehen, dass da vielleicht auch Schuld und Scham besteht im Hinblick auf den Mord an ihrem Ehemann. Könnte man zum Beispiel auch sagen, gut, sie hat das Buch vielleicht auch geschrieben, aus dem Bedürfnis heraus, irgendwas wieder gut zu machen ihren Kindern gegenüber, was natürlich nichts wieder gut macht. Aber manchmal tun Menschen ja Dinge in der Hoffnung, dass es was wieder gut macht, was eigentlich nicht wieder gut zu machen ist.
Du meinst so ein bisschen nach dem Motto, ich habe meinen eigenen Kindern den Vater genommen, aber zumindest helfe ich ihnen jetzt, mit dem Verlust auch gut umzugehen.
Genau, also keine Verantwortungsübernahme und kein Schuldeingeständnis, aber so in dem Sinne von, wenn wir hier, ne, wir reden ja im Podcast auch öfter von kognitiver Dissonanz, wir tun alles, um uns selbst nicht als schlechte Menschen zu sehen und um uns selbst nicht zu verurteilen. Wir gucken immer, dass diese Spannung, die sich da entsteht, wenn wir was tun, was eigentlich nicht mit unseren Werten übereinstimmt, versuchen wir immer, diese Spannung zu reduzieren. Und wenn wir davon ausgehen würden, dass sie so eine Spannung empfindet in Bezug auf den Mord ihres Ehemannes, dann könnte das eine Strategie sein, vielleicht aber auch unbewusst, um diese Spannung zu verkleinern und eben da wieder Gutmachung zu leisten in dem Sinne von, ja, ich habe das getan, aber jetzt tue ich ja was für meine Kinder.
Und das Ganze ohne es zugeben zu müssen.
Genau.
Ja. Ja, das ist echt interessant. Das ist echt interessant. Das mit dem Kinderbuch fand ich wirklich sehr ungewöhnlich, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Voll.
Schreibt uns gerne mal, was ihr denkt. Wir hoffen, ihr habt diese leicht kratzige Folge unbeschadet überstanden. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt uns gerne, aktiviert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen und schreibt uns gerne bei Instagram eure Gedanken und Fragen oder auch eure Fallwünsche zu oder Themenwünsche zu dem Podcast, was auch immer ihr so hören wollt. Da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben.
Und falls ihr in dieser Folge euch gefragt habt, was ist denn eigentlich Narzissmus, was ist Psychopathie, was ist antisozial, dazu haben wir je eigene Folgen gemacht. Wir verlinken euch die Folgen in den Shownotes, da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören oder sie euch neu anhören, falls ihr die noch nicht kennt.
Und bis dahin sagen wir, bleibt gesund, seid lieb zueinander und tschüss!
Das war Blackbox, der Podcast über die Psychologie der Extremen. Konzept und Redaktion Maxi Diaz und Barbara Focke. Schnitt und Sounddesign Milan Fey.
Okay. Gesundheit.
Willst du weitermachen? Oder soll ich?
Ja.
Okay.
Ich kann weitermachen.
Mein Gott, ich kotze.
Oh Gott, ey.
If you know many people get on the floor.